NDR Info. Echo des Tages.
Mit Joachim Hagen am Mikrofon. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Und das sind unsere Themen. Respekt und ein ziviler Umgang. Der neue Bundestagspräsident Schäuble spricht den Abgeordneten ins Gewissen. Hören Sie dazu auch unseren Kommentar. Erste Sondierungsgespräche von CDU, CSU, FDP und Grünen über konkrete Themen. Was bisher dabei herausgekommen ist, darüber sprechen wir gleich mit unserer Korrespondentin in Berlin. Die EU-Sozialminister wollen gegen Lohndumping auf dem Arbeitsmarkt vorgehen. Der chinesische Staatschef Xi Jinping baut seine Macht aus. Und natürlich alles zum aktuellen Stand der zweiten Runde des DFB-Pokals. Genau einen Monat nach der Bundestagswahl sind heute die frisch gewählten Abgeordneten zu ihrer ersten Sitzung im Berliner Reichstagsgebäude zusammengekommen. Und im Vergleich zur vergangenen Legislaturperiode hat sich einiges geändert. Im Plenum sind 7 statt 5 Parteien vertreten, unter ihnen die wiedereingezogene FDP und erstmals im Bundestag die AfD. Heute auf dem Programm die Wahl eines neuen Bundestagspräsidenten. Einziger Kandidat, der ehemalige Finanzminister Wolfgang Schäuble.
Aller Anfang ist schwer,
musste Wolfgang Schäuble gleich zu Beginn bekennen. Da war er gerade gewählt worden und wollte die Leitung der Bundestagssitzung übernehmen. Doch das Mikrofon war stumm geblieben.
Muss ich selber drücken?
Was vor allem deswegen zur Erheiterung beitrug, weil der Bundestagspräsident die Sitzung leitet und selbstverständlich jederzeit sein Mikrofon anschalten darf. Bislang wurde Schäuble das Wort erteilt, sowohl als Abgeordneter als auch als Minister. Mit seiner Rede machte Schäuble dann jedoch deutlich, dass er keine weiteren Startschwierigkeiten hat im neuen Amt. 289 Abgeordnete seien neu, im Parlament säßen nun 7 Parteien. Das spiegele Veränderungen wider, mache Verunsicherung deutlich. Schäuble mahnte zu Gelassenheit. 1972 zog Schäuble erstmals in den Bundestag ein und kann sich noch gut an erhitzte Debatten erinnern. NATO-Doppelbeschluss, Ostverträge, Veränderung habe es in Deutschland immer gegeben.
Weil ich also aus eigenem Erleben weiß, dass Erregung und Krisengefühle so neu nicht wirklich sind. Auch deshalb sehe ich mit Gelassenheit den Auseinandersetzungen entgegen, die wir in den kommenden Jahren führen werden.
Streit sei nötig, sagte Schäuble. Die Abgeordneten könnten zeigen, dass man sich streiten kann, ohne dass es unanständig werde. Die Abgeordneten seien nicht abgehoben, sagte der Bundestagspräsident, sondern aus der Mitte des Volkes gewählt.
Aber niemand vertritt alleine das Volk. So etwas wie Volkswille entsteht überhaupt erst in und mit unseren parlamentarischen Entscheidungen.
Schäuble mahnte, das Parlament zu stärken als Ort, wo Argumente ausgetauscht würden und mit Mehrheit entschieden werde. Als Alterspräsident hatte der FDP-Politiker Hermann Otto Solms die Sitzung eröffnet. Union und SPD hatten vor der Bundestagswahl noch die Geschäftsordnung geändert, um den dienstältesten Abgeordneten als Alterspräsident einsetzen zu können und nicht den ältesten. Denn das wäre sonst Wilhelm von Gottberg von der AfD geworden. Das Vorgehen kritisierte der parlamentarische Geschäftsführer der AfD, Bernd Baumann.
Nehmen Sie zur Kenntnis, der alte Bundestag wurde abgewählt, indem Sie alles noch untereinander regeln und die Konkurrenz wegdrücken konnten, wie hier bei der Frage des Alterspräsidenten. Das Volk hat entschieden, nun beginnt eine neue Epoche, meine Damen und Herren.
Als Vizepräsidenten wurden die Kandidaten von Union, SPD, FDP, Linkspartei und Grünen im ersten Wahlgang gewählt. Einzig der Kandidat der AfD, Albrecht Glaser, fiel in 3 Wahlgängen durch. Die Ablehnung hatte sich formiert, weil Äußerungen Glasers so verstanden werden können, dass Glaser für Moslems die im Grundgesetz garantierte Glaubensfreiheit in Frage stellt. Die Fraktion der AfD will morgen beraten, wie es nun weitergeht. Die AfD könnte Glaser erneut vorschlagen. Die nächste Sitzung des Deutschen Bundestages soll in der Woche ab dem 20. November stattfinden. Die anderen Fraktionen könnten Glaser so lange ablehnen, bis die AfD einen anderen Kandidaten vorschlägt.
Die konstituierende Sitzung des Bundestages, Christoph Prössl, berichtete. Wenn diese erste Sitzung einen Vorgeschmack bietet auf künftige Zeiten, dann kann es spannend werden, meint Dagmar Pepping in ihrem Kommentar.
Wolfgang Schäuble, der neue Präsident, hat es auf den Punkt gebracht. Wir brauchen Respekt füreinander und ein offenes Ohr für die Argumente der anderen. Kurzum, es geht um Fairness. Mit dem Einzug der AfD hat im Bundestag eine neue Ära begonnen. In der AfD-Fraktion sitzen einige rechte Abgeordnete, die beispielsweise vor Mischehen warnen, ein Ende des Schuldkultes fordern oder Angela Merkel als Kanzlerdiktatorin verunglimpfen. Polarisieren, provozieren, verkürzen. Das ist das politische Geschäftsmodell der AfD. Ihr Fraktionschef Gauland will Frau Merkel jagen. Gut, dass der Bundestag mit Wolfgang Schäuble einen mit allen Wassern gewaschenen, erfahrenen Politiker an seine Spitze gewählt hat. Ein Profi, der das Parlamentsrevier besser kennt als jeder andere und es vor skrupellosen Wilderern schützen wird. Selbstverständlich haben auch die 6 Millionen Bürger, die bei der Bundestagswahl für die AfD gestimmt haben, ein Anrecht darauf, dass ihre Meinung im Parlament vertreten wird. Die AfD hat auch wie jede Fraktion das Anrecht auf einen Posten im Bundestagspräsidium. Dass ihr Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten 3-mal durchgefallen ist, hat aber nichts mit Ausgrenzung zu tun, wie die AfD behauptet, sondern mit den kruden Äußerungen des Kandidaten Glaser über den Islam. Sobald die AfD einen geeigneten Kandidaten für das Stellvertreteramt präsentiert, und den gibt es durchaus in der Fraktion, wird die Partei diesen prestigeträchtigen Posten auch bekommen. Demokratie lebt vom Wettstreit der Ideen. Einheitsbrei ist langweilig und hat den Aufstieg der AfD maßgeblich befördert. Falls die erste Sitzung des neuen Bundestages ein Vorgeschmack auf die kommenden 4 Jahre war, dann geht es im Parlament endlich wieder munter zu. Mit einer lautstarken Opposition, die der Bundesregierung auf die Finger schaut. Sollte Angela Merkel irgendwann einmal eine Jamaika-Koalition mit FDP und Grünen zusammenbekommen. Dass die neue Oppositionsführerin Andrea Nahles von der SPD das klare Wort nicht scheut, ist eine gute Aussicht nach den einschläfernden Jahren der Großen Koalition. Er sei ein leidenschaftlicher Parlamentarier, hat Wolfgang Schäuble bei seiner Antrittsrede gesagt. Wenn der 75 Jahre alte neue Bundestagspräsident dem Parlamentarismus einen letzten großen Dienst erweisen will, dann muss Schäuble möglichst schnell eine Reform des Wahlrechts anschieben. 709 Abgeordnete sind viel zu viel. Ein größeres Parlament hat nur China. Ein solch aufgeblähter, kostspieliger Bundestag trägt nur zu Politikverdrossenheit im Land bei. Schäubles Vorgänger Norbert Lammert ist mit seinen Reformversuchen gescheitert. Nun muss es Schäuble richten. Wenn es einer schafft, dann er.
Das war der Kommentar von Dagmar Pepping. Sie hören NDR Info und WDR 5. Jetzt geht es um ungerechte Löhne, Ausbeutung und Sozialdumping in Europa. Bislang ist es möglich, dass Menschen zum Beispiel aus Rumänien oder Polen nach Deutschland kommen und hier nach den Tarifen in ihrem Heimatland bezahlt werden. Das heißt, sie bekommen dauerhaft weniger Lohn als ihre deutschen Kollegen, die mit ihnen am Band stehen oder auf derselben Baustelle arbeiten. Das soll sich nach dem Willen der EU-Arbeits- und Sozialminister ändern. Dafür wurde jetzt die sogenannte Entsenderichtlinie geändert. Karin Bentsch berichtet.
Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am selben Ort. Das ist das Motto der Zukunft, sagt der estnische Arbeitsminister Jevgeni Ossinovski.
Equal pay for equal work at the same place.
Die europäischen Arbeits- und Sozialminister haben sich mehrheitlich auf neue Regeln gegen Lohndumping geeinigt. Damit sollen entsandte Arbeitnehmer geschützt werden. Das bedeutet, Bauarbeiter aus Rumänien, Fleischer aus Bulgarien und Pflegerinnen aus Polen, die zum Beispiel in Deutschland arbeiten, sollen in Zukunft genauso bezahlt werden wie ihre deutschen Kollegen. Sie sollen nicht nur den üblichen Mindestlohn bekommen, sondern auch Anspruch auf Prämien, Weihnachtsgeld und Schlechtwettergeld haben. Die Entsendung soll künftig auf 1 Jahr befristet werden, in Ausnahmefällen auf 18 Monate. Diese Neuregelung wird frühestens 2022 in Kraft treten. Erst muss noch eine Einigung mit dem Europäischen Parlament gefunden werden. Vor allem Frankreich hatte sich für die Reform der Entsenderichtlinie stark gemacht, um einheimische Beschäftigte vor Lohndumping zu schützen. Belgien, die Niederlande, Luxemburg und auch Deutschland unterstützen den Vorstoß. Carsten Schwannecke vom Deutschen Zentralverband des Deutschen Handwerks warnt seit langem vor einem Preisverfall durch niedrige Löhne und Lohnnebenkosten.
Gerade die personalintensiven Betriebe des Handwerks sind auf faire Wettbewerbsbedingungen und gute Arbeitsbedingungen für ihre Arbeitnehmer angewiesen.
Die Gewerkschaften Nahrung, Genuss, Gaststätten und IG Bau begrüßen die neuen Regeln ebenfalls. Der Arbeitgeberverband Gesamtmetall übt dagegen Kritik und spricht von reinem Protektionismus. Kritik gegen die schärferen Regeln für entsandte Arbeitnehmer kommt auch aus den osteuropäischen und baltischen Ländern Litauen, Lettland, Ungarn und Polen. Sie stimmten gegen den Kompromiss und kritisieren, dass die westlichen Staaten ihre Arbeitsmärkte damit abschotten wollen. Vor allem Polen, aus dem die meisten entsandten Arbeitnehmer in der EU stammen, zeigte sich enttäuscht, dass die Osteuropäer nicht geschlossen dagegen stimmten. Tschechien und die Slowakei sind anders als Ungarn und Polen für die Reform der Entsenderichtlinie. Die polnische Arbeitsministerin Elżbieta Rafalska sagte,
Natürlich bin ich enttäuscht, dass wir keine gemeinsame Haltung in der Frage gefunden haben, aber so ist das in der Politik. Es überrascht mich nicht übermäßig. Es ist wohl so, dass das Problem der Entsendungen uns am meisten betrifft.
Über die Entsendung von Arbeitnehmern wird seit längerem gestritten. Nach der ursprünglichen EU-Richtlinie von 1996 kann eine Firma ihre Angestellten befristet zur Arbeit in andere europäische Länder schicken und dabei weiter Sozialabgaben wie im Heimatland zahlen. Die Osterweiterung der EU hat dazu geführt, dass Firmen aus Polen und anderen osteuropäischen Ländern diese Regelung intensiv nutzen. Unternehmen aus diesen Ländern, die geringe Löhne und Sozialbeiträge haben, können dadurch die Preise für Dienstleistungen in reicheren Staaten unterbieten.
Karin Bentsch berichtet aus Brüssel. Gefühlt liegen Berlin und Jamaika schon ziemlich nahe. Aber in Wirklichkeit befinden sich CDU, CSU, Grüne und FDP noch in der Schnupperphase. In der vergangenen Woche wurde schon mal ausprobiert, ob man es überhaupt länger als eine Stunde im selben Raum aushält. Heute geht es erstmals um konkrete Themen. Und die Fachleute der vier Parteien haben sich die besonders umstrittenen Brocken ausgesucht: Finanzen, Haushalt und Europa. Julia Barth beobachtet für uns die Sondierungsgespräche. Frau Barth, wie groß ist die Gefahr, dass Jamaika an der Finanz- und Europapolitik noch scheitert?
Es ist schon einer von den größeren Brocken und auch deshalb haben die vier Parteien dieses Thema an den Anfang gestellt, weil sie die Devise fahren, wenn wir erst alle leichten Kompromisse machen, um dann am Ende festzustellen, huch, bei den Themen Klima, Steuern oder auch in der Flüchtlingspolitik kommen wir überhaupt nicht zueinander, dann haben wir unnötig Zeit verschwendet. Bei der Finanz- und Steuerpolitik ist die gute Kassenlage, die wir im Moment haben, Fluch und Segen zugleich, weil das natürlich Begehrlichkeiten weckt. Die nächste Bundesregierung hat viel Geld zum Ausgeben. Nur jeder will es an einer etwas anderen Stelle tun und jede Partei hat damit auch teure Wahlversprechen gemacht, die sie jetzt für ihre Wähler natürlich auch umsetzen will. Und bei Europa ist die zentrale Frage, in welche Richtung soll sich die EU weiterentwickeln? Da gibt es zwar einige Gemeinsamkeiten, aber an vielen Stellen eben auch massive Unterschiede in Haltung und Herangehensweise. Trotzdem glaube ich, scheitern wird es an diesen Themen nicht. Zumal auch der Parteichef der Grünen, Cem Özdemir, gerade noch mal gesagt hat, wir sondieren erstmal fertig und ziehen dann Bilanz. Mhm.
Und heute die größten Brocken, kann man schon sagen, was das sein wird?
Ich glaube, das Thema ist zum einen das Thema Steuerentlastungen. Union und FDP wollen ja erheblich bei der Einkommenssteuer entlasten, und zwar alle. Und da sagen die Grünen, da halten wir überhaupt nichts von, weil das sind Entlastungen mit der Gießkanne, von denen im Übrigen dann eben auch sehr viele Besserverdiener profitieren und am Ende möglicherweise zu wenig Geld für Investitionen in Kitas, in Schulen, in Straße übrig bleibt. Dann ist ein großer Streitpunkt das Thema Solidaritätszuschlag. Die FDP würde ihn am liebsten sofort abschaffen, die Union zumindest schrittweise auslaufen lassen. Und die Grünen sagen auch da, wenn wir den Soli abschaffen, dann profitieren davon vor allem Besserverdiener. Und was die Zukunft der EU betrifft, die wollen alle stärken. Aber wie stark die finanzielle europäische Solidarität Deutschlands sein soll, da gibt es doch sehr unterschiedliche Auffassungen. Ich denke, das sind die drei Punkte, über die heute viel gestritten wird.
Bundeskanzlerin Merkel hat ja heute schon verraten, dass sie in drei Wochen mit einem Abschluss der Sondierungsgespräche rechne. Ist das realistisch?
Ich finde, das ist sehr schwer absehbar. Bisher sind ja alle guten Willens. Das könnte sich ändern, wenn es jetzt eben nicht mehr nur um die allgemeine Wohlfühlstimmung geht, sondern um konkrete Inhalte. Es soll ja dieses Mal relativ ausführlich sondiert werden, damit die Koalitionsgespräche dann nicht mehr scheitern können. Dieses Datum Mitte November gibt es ja auch deshalb, weil die Grünen einen Parteitag fragen wollen, ob die Parteimitglieder überhaupt damit einverstanden sind, in Sondierungsgespräche einzusteigen. Ich mache aber noch mal ein Fragezeichen daran, ob sie diesen Termin auch wirklich einhalten können.
Vielen Dank, das war Julia Barth aus Berlin über die Sondierungsgespräche der Jamaika-Parteien. Das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat ist hoch umstritten. Die einen behaupten, es sei schuld am Rückgang der Artenvielfalt, besonders bei Insekten und Vögeln und außerdem auch für den Menschen gesundheitsschädlich. Die anderen sagen, es sei wichtig für die Bauern und immer noch weniger schädlich als andere Unkrautvernichtungsmittel. Bislang sah es so aus, als würde Glyphosat in Europa nicht so schnell vom Markt genommen werden. Aber jetzt hat sich auch die EU-Kommission für einen Ausstieg ausgesprochen. Pascal Lechner berichtet.
Die Tage von Glyphosat sind gezählt. Nach dem EU-Parlament in Straßburg will jetzt auch die EU-Kommission die Zulassung von Glyphosat zeitlich beschränken. Die Brüsseler Behörde plädiert jetzt für 7 statt 10 Jahre. Zuvor hatte sich das EU-Parlament für eine letzte Frist für das Unkrautvernichtungsmittel von 5 Jahren ausgesprochen. Jetzt kommt es auf den sogenannten Ständigen Ausschuss für Pflanzen, Tiere, Lebensmittel und Futtermittel an. Der tagt morgen in Brüssel und er soll jetzt final entscheiden. Vermutlich wird der Ausschuss einen Verlängerungszeitraum zwischen 5 und 7 Jahren festlegen. Die Zulassung von Glyphosat läuft Ende des Jahres aus. Glyphosat ist in Europa höchst umstritten. Krebsexperten der Weltgesundheitsorganisation haben das Unkrautvernichtungsmittel als wahrscheinlich krebserregend eingestuft. In der Landwirtschaft wird es auch als Wachstumshemmer kurz vor der Ernte eingesetzt. Glyphosat war deshalb auch schon in zahlreichen Nahrungsmitteln nachgewiesen worden.
Wir bleiben beim EU-Parlament, aber jetzt geht es nicht um die Arbeit der Parlamentarier, sondern um die Abgeordneten selbst. Die Diskussion um sexuelle Belästigung hat auch einige Mitarbeiterinnen des EU-Parlaments ermutigt, von ihren Erfahrungen zu berichten. Und die sind teilweise erschreckend. Sebastian Schöbel berichtet.
Manchmal findet Sexismus im Europaparlament ganz öffentlich statt, für jeden hör- und sichtbar. Zum Beispiel, als vor einigen Monaten der polnische Konservative Janusz Korwin-Mikke zum Thema Gleichberechtigung von Männern und Frauen sagte:
And of course women must earn less than men, because they are weaker, smaller, they are less intelligent, and they must earn less, that's all.
Klar sollten Frauen weniger verdienen, sie seien ja schließlich schwächer, kleiner und dümmer als Männer. Korwin-Mikke brachte dieser Einlassung eine saftige Geldstrafe durch das Parlament ein. Doch mit solch kruden Ansichten über Frauen ist der Pole offenbar nicht allein. Das Problem reicht viel tiefer und ist weitaus schlimmer. Mehrere Medien, darunter das Magazin Politico und die Sunday Times in Großbritannien, berichten nun über Dutzende sexuelle Übergriffe, die im Europaparlament und anderen EU-Institutionen vorgefallen sein sollen. Meist sind es Frauen, die von männlichen Politikern oder Beamten begrapscht, verfolgt oder anderweitig belästigt wurden. In einigen Fällen sollen sexuelle Handlungen im Tausch für Jobs oder politische Gefälligkeiten eingefordert worden sein. Dass sich alle Opfer anonym gemeldet haben und dass auch der Beschwerdeausschuss des Europaparlaments nichts von solchen Übergriffen weiß, das wundert die Grünen-Abgeordnete Terry Reintke nicht.
Häufig betrifft es MitarbeiterInnen, die ja noch in der direkten Machtsituation gefangen sind. Deswegen haben sich ja auch die Frauen, die davon berichtet haben, nicht mit ihrem Namen nennen lassen, weil sie eben zum Teil Angst haben, danach ihren Job zu verlieren, vielleicht andere Konsequenzen dadurch erleiden zu müssen.
Auch an sie seien solche Geschichten schon herangetragen worden, sagt Reintke. Das Schema sei oft das gleiche. Männer, die politischen Einfluss haben oder zu haben glauben, nutzen ihre Machtposition aus, um ungestraft sexistische Kommentare zu äußern oder gar sexuell übergriffig zu werden. Vor allem, wenn das Parlament einmal im Monat in Straßburg zusammenkommt.
Ich denke, es ist in Straßburg nochmal ein besonderes Problem. Hier schlafen alle Abgeordneten in Hotels. Hier gibt es sehr entgrenzte Arbeitszeiten. Das führt natürlich dazu, dass es wahrscheinlich befeuert wird.
Reintke selbst hat im Europaparlament bereits offen darüber berichtet, wie sie in Duisburg Opfer eines sexuellen Übergriffs wurde. Im Parlament sei ihr das allerdings noch nicht passiert, sagt sie. Wer zum Beispiel die beiden deutschen Abgeordneten sind, die nun von der Sunday Times ohne Namen als Täter genannt wurden, das wisse sie nicht.
Ich glaube, jeder Frau fallen 1, 2 Namen ein. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass es jetzt nicht Ziel sein sollte, wild rumzuspekulieren, sondern dass es Ziel sein sollte, belastbare Aussagen zu bekommen und dann zu gucken, welche Konsequenzen können wir daraus ziehen.
Sebastian Schöbel berichtete über das EU-Parlament. Während in Deutschland die zukünftigen Koalitionsparteien erst noch sondieren müssen, ob sie überhaupt zueinander passen, sind die Parteien in Österreich schon weiter. Dort hat sich der ÖVP-Vorsitzende Sebastian Kurz schon jetzt entschlossen, dass er mit den Rechtspopulisten der FPÖ eine Koalition bilden will. Christoph Perenboom berichtet aus Wien.
Beginnen sollen die Koalitionsgespräche bereits morgen, denn die FPÖ nahm das Angebot der ÖVP umgehend an. Parteichef Strache erwartet allerdings keine leichten Verhandlungen.
Es gibt mit der ÖVP gemeinsame Schnittmengen, aber natürlich auch grundlegende Unterschiede. Und ich möchte deutlich festhalten, dass eine Regierungsbeteiligung für uns kein Selbstzweck ist.
Strache nutzte seinen Auftritt für deutliche Kritik an der Europäischen Union. Er sei zwar glühender Europäer, doch die EU müsse sich auf ihre Kernbereiche konzentrieren und dort endlich aktiver werden.
Nämlich beim Schutz der EU-Außengrenzen, bei der Migrationsfrage, bei der Abschiebung illegal Aufhältiger, indem endlich Rückführungsabkommen auch abgeschlossen werden und bei der Hilfe vor Ort, um weitere Flüchtlingsströme und ein weiteres Krisenjahr wie 2015 zu verhindern. Leider ist die Europäische Union in der Vergangenheit vieles schuldig geblieben und hat gegen ihre eigenen Gesetze auch mehrfach verstoßen.
Andere Töne hatte ÖVP-Chef Kurz bei seiner Pressekonferenz angeschlagen. Neben seinem Rednerpult waren demonstrativ zwei große Flaggen aufgestellt, die österreichische und jene der EU. Ein klarer proeuropäischer Kurs sei geradezu Grundvoraussetzung für eine neue Regierung, so betonte der bisherige Außenminister.
Die Republik Österreich kann nur stark sein, wenn wir in Europa nicht nur Mitglied der Europäischen Union sind, sondern auch aktiv daran mitarbeiten, die Europäische Union zu stärken, insbesondere aufgrund des Ratsvorsitzes, den wir im zweiten Halbjahr 2018 innehaben, ist das eine ganz zentrale Aufgabe einer zukünftigen Bundesregierung.
Eine Koalition zwischen der ÖVP und der FPÖ hat es in Österreich schon einmal gegeben, Anfang der 2000er Jahre unter Bundeskanzler Schüssel. Damals hatte die EU noch Strafmaßnahmen gegen Wien verhängt, heute dürften solche Reaktionen ausbleiben. Innenpolitisch ruft das sich abzeichnende Rechtsbündnis durchaus Kritik hervor. Alexander Pollack von der Organisation SOS Mitmensch kündigte Proteste auf der Straße an und warf der FPÖ enge Kontakte zu Neonazikreisen vor. Der bisherige Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern sprach von einer ideologischen Uraltkoalition.
Die ÖVP und die FPÖ bereiten ein politisches Projekt vor, das unser Land massiv verändern wird. Es wird eine Koalition von zwei rechtspopulistischen Parteien geben.
Die Sozialdemokraten richten sich nun auf die Oppositionsrolle im Nationalrat ein. ÖVP-Chef Kurz will die Verhandlungen mit der FPÖ möglichst noch bis Weihnachten abschließen. Wenn das gelingt, könnte er mit 31 Jahren zum bis dahin jüngsten Bundeskanzler in der österreichischen Geschichte gewählt werden.
Eine Woche lang tagten die Delegierten des Parteikongresses der Kommunistischen Partei Chinas in Peking. Heute endete der Kongress mit einer großen Ehrung für den Parteichef Xi Jinping. Der konnte so seine Macht weiter ausbauen.
Als zum Abschluss die Internationale durch die große Halle des Volkes in Peking klang, war etwas Großes vollbracht. Der Parteichef als neuer Leitideologe der Kommunistischen Partei Chinas. So hatte es sich Xi Jinping vorgenommen und so ist es gekommen. Bereits während seiner Amtszeit wird sein ideologisches Erbe unter der Nennung seines Namens in der Parteiverfassung verankert. Das wird den Delegierten dann verlesen. Als Xi Jinping beim Abschluss des 19. Parteitages um Abstimmung bittet und fragt, ob einer im Saal etwas dagegen habe, ein klares Nein der Protokollbeamten, die die Abstimmung beobachten. Alle rufen Mayo, Nein.
Mayo,
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 Mayo.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping kann hochzufrieden sein. Mit dem 19. Parteitag ist ihm das gelungen, was vor ihm nur Staatsgründer und Revolutionsführer Mao Zedong geschafft hat. Zu Lebzeiten schon mit den eigenen Ideen in den Statuten der Partei auftauchen. Bei Xis Gedankengut geht es um das sogenannte neue Zeitalter des Sozialismus chinesischer Prägung. Es umfasst unter anderem die absolute Führungsrolle der Partei und eine neue Normalität in der Realwirtschaft. Also ein neues Wirtschafts- und Wachstumsmodell mit weniger Wachstum, aber mehr Nachhaltigkeit und Hochtechnologie. Und auch blumige Ziele für das große China, erzählt David Bandurski, Medienwissenschaftler an der Universität von Hongkong.
So each leader will come up with their own terminologies to encompass what they mean and what they stand for.
Alle Führer in China hatten ihre eigene Terminologie, um deutlich zu machen, für was sie stehen. Xi Jinping spricht immer wieder vom chinesischen Traum, vom Traum der Wiedergeburt der großen chinesischen Nation. Davon, dass China auf seinen angestammten Platz in der Welt zurückkehren müsse. In jedem Bereich, in den internationalen Organisationen, im Welthandel, durch die neue Seidenstraße. China im Zentrum, das ist die Vision. Xi Jinping wird mit diesem Schritt zum theoretischen Vordenker der Kommunistischen Partei Chinas gekürt. Das weitet seine Machtposition noch aus. Ru Zhengang ist Delegierter aus der Provinz Henan. Er freut sich über das Ergebnis des Parteitags mit einer straffen Parteiführung in die Zukunft. Die Partei muss mit der Zeit gehen und sich mit aller Überzeugung um das Zentralkomitee und den Vorsitzenden versammeln. Chinas Entwicklung wird jetzt nach dem 19. Parteitag noch größer. Für die Menschen in China bedeutet das mehr Glück und Zufriedenheit.
Morgen bestimmt das neue Zentralkomitee die Führungsriege der Kommunistischen Partei, das Politbüro und den Ständigen Ausschuss. Letzteres ist das mächtigste Gremium Chinas. 5 von 7 Mitgliedern werden voraussichtlich ausgetauscht, alle außer Staatspräsident Xi Jinping und Ministerpräsident Li Keqiang. Xi kann das Gremium erstmals nach eigenen Vorlieben besetzen und noch mehr seiner Gefolgsleute in führende Positionen bringen.
1 + 1 = 2. Bei solchen einfachen Additionen kann eigentlich nicht schiefgehen, aber bei der regelmäßigen Zählung der Menschen in Deutschland ist das offenbar doch nicht so einfach. Was auch daran liegt, dass eben nicht alle einzeln gezählt werden, sondern dass auch geschätzt wird. Für die Finanzen der Bundesländer hat ein Fehler bei diesem sogenannten Zensus aber weitreichende Folgen. Deswegen haben Berlin und Hamburg gegen die Ergebnisse der Zählung vor 6 Jahren vor dem Bundesverfassungsgericht Klage eingereicht. Klaus Hempel berichtet.
Nach der letzten Volkszählung, dem Zensus 2011, gab es für viele Gemeinden eine böse Überraschung. Die Zahl der Einwohner war zurückgegangen und das hatte Folgen für den Finanzausgleich. Denn je geringer die Einwohnerzahl, desto weniger Steuergeld bekommt eine Gemeinde zugewiesen. Für Berlin hatte dies besonders gravierende Folgen. Berlin hatte 2011 statistisch gesehen 180.000 Einwohner weniger. Seitdem muss die Bundeshauptstadt mit deutlich weniger Geld auskommen, so Finanzsenator Matthias Kollatz-Ahnen.
Für Berlin geht es um 470, 480 Millionen im Jahr. Das heißt, das ist ein erklecklicher Anteil. Insofern ist es so, dass das den Entscheidungsspielraum des Landes Berlin erheblich beeinträchtigt hat und auch mit dazu beigetragen hat, dass sich ein so großer Investitionsrückstau aufgebaut hat.
Auch Hamburg klagt über starke finanzielle Einbußen. Nach dem Zensus 2011 verzeichnete die Hansestadt ein Minus von fast 83.000 Einwohnern. Mit ebenfalls schmerzhaften Folgen für den Haushalt, so Finanzsenator Peter Tschentscher.
Für Hamburg muss man davon ausgehen, dass die Korrektur der Einwohnerzahlen zu einem Effekt führen von rund 120 Millionen Euro pro Jahr.
Sowohl in Hamburg als auch in Berlin vertritt man den Standpunkt, dass die Bevölkerungszahlen beim Zensus 2011 nicht korrekt ermittelt wurden. Deshalb haben beide Stadtstaaten vom Bundesverfassungsgericht geklagt. 2011 wurden erstmals nicht alle Einwohner befragt, sondern nur jeder Zehnte. Um festzustellen, wie viele Einwohner in einer Kommune leben, hatte man ergänzend die Daten ausgewertet, die bei den Einwohnermeldeämtern gespeichert waren. Doch diese Datenbanken enthalten Fehler, etwa sogenannte Karteileichen, Einwohner, die zwar gemeldet sind, tatsächlich aber gar nicht mehr in der Gemeinde leben. Um solche Fehler aufzudecken, wurden in den kleinen und großen Gemeinden unterschiedliche Verfahren angewendet. In großen Städten wie Hamburg wurden Fehler nur stichprobenartig geprüft, anschließend wurde hochgerechnet. Diese Ungleichbehandlung sei verfassungswidrig gewesen, so Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher.
Diese Einwohnerzahlen, die ermittelt worden sind im sogenannten Zensus 2011, sind nicht nachvollziehbar für uns. Sie sind nicht einheitlich ermittelt worden im Bundesgebiet. Und sie führen eben zu einer starken Benachteiligung, insbesondere von Stadtstaaten, die eben mit sehr großen Städten auf eine andere Art und Weise in ihrer Einwohnerzahlermittlung behandelt wurden als kleine Gemeinden.
Ist die Ungleichbehandlung bei der Datenerhebung gerechtfertigt oder nicht? Dies wird eine der Kernfragen sein, die die Richter am Ende beantworten müssen. Mit einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist frühestens in einigen Monaten zu rechnen. Egal wie es ausgeht, es wird dann konkrete Vorgaben enthalten für die nächste Volkszählung in Deutschland. Die soll 2021 erfolgen.
Klaus Hempel berichtete. Und jetzt alles zum DFB-Pokal. Im Studio ist Thorsten Iffland.
Insgesamt 8 Partien gibt es heute Abend in der 2. Runde im DFB-Pokal. 4 davon laufen seit 18.30 Uhr. Während die Vereine aus Norddeutschland hauptsächlich morgen spielen, ist heute sowas wie Großkampftag für Clubs aus NRW. Allen voran natürlich das Niederrhein-Derby zwischen Zweitliga-Tabellenführer Fortuna Düsseldorf und Borussia Mönchengladbach. Dort steht es noch 0:0. Schalke 04 ist bei Drittligist Wien Wiesbaden zu Gast und führt bereits mit 1:0. Das Tor erzielte Franco Di Santo, sein Treffer eben in der 26. Minute. Bayer Leverkusen spielt gegen Union Berlin. Diese Partie wurde ein paar Minuten später angepfiffen, weil der Mannschaftsbus der Berliner im Stau stand. Mittlerweile läuft das Spiel. Seit 22 Minuten Spielstand hier noch 0:0. Der Spitzenreiter der 3. Liga hat den VfL Bochum zu Gast, also wieder ein NRW-Duell. Und hier ist auch ein Tor gefallen. Der SC Paderborn führt bereits seit der 7. Minute durch ein Tor von Sven Michel. Ab 20.45 Uhr geht es dann weiter. Das spannendste Spiel am Abend ist sicher die Partie von Drittligist Magdeburg gegen Titelverteidiger Borussia Dortmund. Außerdem kommt es zu einem bayerischen Zweitligaduell zwischen Greuther Fürth und Ingolstadt. Außerdem spielen noch Mainz gegen Kiel und Schweinfurt gegen Eintracht Frankfurt.
Vielen Dank, das war Thorsten Ifland im Studio mit den Zwischenständen des DFB-Pokal. Und damit geht auch das Echo des Tages für heute zu Ende. Am Mikrofon war Joachim Hagen.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.